Unternehmer Jam Sessions.
Tore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich weiß über mich und meine Schwachpunkte Bescheid. Ich bin nicht Gott und habe im Hinterkopf, der Abgrund ist nicht weit, keine Police, keine Versicherung und Haftung für mein Leid. Doch wenn ich acker wie zuletzt, kommt die Entlastung mit der Zeit. Mit dieser Liedzeile von dem guten Umse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Diese Liedzeile hat es sehr spontan in diesen Podcast geschafft, weil ich habe mir gerade die Vinyl von Umse Separé heißt sie gekauft und das Lied heißt Nie wieder. Und ich habe ja schon öfters erzählt, ich höre vor Podcastaufnahmen ganz gerne immer Hip-Hop, um mich so ein bisschen zu motivieren, zu inspirieren. Und da ist mir diese Liedzeile hängen geblieben, weil sie doch für mich sehr gut zumindest einen Teilausschnitt aus einem Lebenszyklus eines Unternehmers beschreiben könnte. Oder wie ich auch ganz gerne immer sage, aus dem Fuck-up-Zyklus eines Unternehmers. Das Thema Fuck-ups ist ja sehr, sehr trendig und sehr angesagt in der Startup-Szene. Und es ist auch völlig richtig und wichtig, über sogenannte Fuck-ups zu reden. Und auch das möchte ich ja mit meinem Podcast gerne machen, dass ich bei Menschen, die sich für die Selbstständigkeit interessieren, die richtige Erwartungshaltung wecke. Und meiner Meinung nach und aus 14 Jahren Selbstständigkeit, jetzt muss ich mal gerade nachrechnen, bin ich 14 Jahre selbstständig, seit 2008, ihr könnt selber ausrechnen, wie lange ich selbstständig bin. Und weil ich schon Dutzende und Hunderte von Selbstständigen begleitet habe, kann ich sagen, es wird immer wieder vorkommen, dass man als Unternehmer stolpert, hinfällt, wirklich in Scheiße gerät, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und die Kunst ist ja nicht, das zu feiern, oder man sollte nicht das feiern, sondern die Kunst ist ja, wieder aufzustehen und Learnings mitzunehmen, dass man wegen der gleichen Sache nicht zweimal fällt und stolpert. Aber dann wird vielleicht eine andere Situation kommen, in der man dann wieder ins Straucheln gerät. Von daher finde ich die Bezeichnung Fuck-up-Zyklus schon ganz passend. Das hat jetzt eigentlich prinzipiell überhaupt nichts mit dem heutigen Real Talk zu tun. Und dass der Real Talk überhaupt zustande gekommen ist, ist vor allem Markus Marx von der Sparkasse Köln-Bonn zu verdanken, den ihr sicherlich kennt. Er war schon zweimal zu Gast hier in diesem Podcast. Er hat mich mit Jan Schmelzle zusammengebracht vom Deutschen Franchise-Verband, der heutige Gast in dem Real Talk ist. Und wie es dazu kam, ist eigentlich schon eine ganz, wie ich finde, witzige Geschichte. Und ich hätte bis vor kurzem eigentlich nicht gedacht, dass ich jemals mit dem Deutschen Franchise-Verband zusammen in einem Podcast sitze. Wie es aber doch dazu kam und dass es die völlig richtige Entscheidung war, erzähle ich in dem wohl längsten Intro eines Real Talks. Deswegen habe ich mir vorgenommen, das Intro dieses Podcasts kurz zu halten, was mir wie immer nicht gelungen ist. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass Fuck-ups in dem Real Talk mit Jan eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Aber irgendwie muss es doch eine Rolle gespielt haben. Denn ansonsten wäre es nicht zu der Situation gekommen, die ich euch dann im Outro erzähle. Das schon mal ein kleiner Spannungsbogen hin zum Outro. Also hört euch das auf jeden Fall an. Aber hört euch auf jeden Fall auch den Real Talk mit Jan an. Es geht, na klar, um das Thema Franchise, super spannend, super sympathisches Gespräch, was sowohl für Franchise-Geber oder angehende Franchise-Geber als auch für Gründungsinteressierte und für Franchise-Interessierte relevant ist. Viel Spaß damit. Ich freue mich, dass ich hier in Berlin sitze und mir gegenüber sitzt Jan Schmelzle. Er ist Geschäftsführer im Deutschen Franchise-Verband. Und das ist deswegen so besonders für mich. Ich hatte das schon gerade im Vorgespräch mit Jan besprochen. Also wir duzen uns. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns auf der letzten Franchise-Messe kennengelernt. Und dieses Treffen hier hätte ich vor 15 Jahren gar nicht für möglich gehalten, weil ich hatte es Jan gerade schon erläutert. Grundsätzlich kommuniziere ich eigentlich immer, dass ich gar nicht nachtragend bin, aber irgendwie muss ich das vielleicht mal überdenken, weil ich habe einen ganz alten Glaubenssatz bei mir im Kopf gehabt. Er rührt wirklich aus der Zeit irgendwie 2008, 2009, 2010, die hatte ich gerade schon gesagt. Da habt ihr als Franchise-Verband immer damit geworben, dass Franchising so risikoarm ist und so mit, es gab wirklich diese Slogans, Gründen in der Hängematte und Gründung unterm Regenschirm. Und ich fand das damals so furchtbar, weil es meiner Meinung nach damals so die falschen Unternehmertypen auch angezogen hat. Oder schreibe ich mal vielleicht auch das Wort da Unternehmer an der Stelle. Es hat die falschen Menschen einfach angezogen, die sich dann für Franchising interessieren, weil ich schon immer der Auffassung war, Franchising braucht auch diese Unternehmertypen. Es ist eine hochunternehmerische Tätigkeit, Franchise-Nehmer zu sein. Und irgendwie ist das so bei mir im Kopf hängen geblieben. Das war das eine. Und das andere hatte ich ja auch schon gesagt. Ich habe mich ja schon die letzten 20 Jahre immer mit dem Thema Finanzierung beschäftigt. Und ich hatte immer so diese Erwartungshaltung, die ihr wahrscheinlich gar nicht als Verband erfüllen könnt, dass ihr dafür sorgt, dass doch die KfW mal ein bisschen Franchise-Nehmer-freundlicher wird in einem speziellen Programm. Da geht es um das Thema fachliche Qualifikation. Da reden wir vielleicht auch gleich ein bisschen über das Thema Quereinstieg in Franchise-Systeme, und viele Franchise-Systeme möchten ja gerade Quereinsteiger, und das beißt sich immer ein bisschen so mit den Anforderungen der KfW in diesem einen Programm jetzt. Und da habe ich nie verstanden, weil ich mich wahrscheinlich auch nicht damit beschäftigt habe, ich habe es auch nicht hinterfragt, muss ich auch eingestehen, warum ihr es als Verband nicht schafft, da mit der KfW ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich für mich so ein bisschen flapsig jetzt mal gesagt, abgehakt, okay, ich beschäftige mich erstmal nicht weiter mit dem Verband. Habe euch trotzdem weiter fleißig empfohlen, weil ich wusste, Banken achten schon sehr stark drauf, dass Franchise-Systeme, deren Franchise-Nehmer sie finanzieren wollen, dass sie im Deutschen Franchise-Verband sind. Und deswegen habe ich euch da auch immer fleißig empfohlen, aber deswegen gab es nie so jetzt direkt zwischen uns irgendwie Connections oder dergleichen, bis wir uns dann getroffen haben auf der letzten Franchise-Messe. Und das war auch ganz witzig, das will ich auch noch an der Stelle erzählen. Das ist übrigens das längste Intro jetzt, was ich quatsche, ohne dass mein Gast zu Wort kommt. Und ich war mit Markus Marx auf der Franchise-Messe unterwegs, der ja auch schon zweimal im Podcast war. Und der sagte mir, hey, da vorne ist Jan vom Deutschen Franchise-Verband. Und ich so, nein, nicht Franchise-Verband, so jetzt gar keine Lust drauf. Und dann seid ihr schon aufeinander zugegangen, ich stand so daneben. Und er hat mich dir dann vorgestellt, hat gesagt, das ist der Berater, den empfehle ich immer, Franchise-Systemen, wenn es um das Thema Franchise-Nehmerfinanzierung geht, den kenne ich schon so lange, der macht so viel, wir haben schon so viel zusammengearbeitet. Und ich merkte dann, wie du mich so betrachtet hast und dir lag so auf den Lippen, warum haben wir uns da nicht schon früher kennengelernt und warum bist du nicht eigentlich assoziierter Mitglied hier oder Berater nennt sich das ja, hier im Verband. Und das war mir so unangenehm, weil das Erste, was ich sagen wollte, weil ich euch so ein bisschen uncool finde, also euch jetzt als Verband, das lag mir so auf der Zunge, aber ich wollte es nicht sagen. Und da hat mich Gott sei Dank ein anderer Mensch gerettet, indem er auf mich zukam, meinte, hey Thorsten, du bist ja auch hier. Vielen Dank, Marius, dafür, dass du mich aus dieser Situation rausgeholt hast. Aber ich habe dann hinterher mit Markus wiederum von der Sparkasse gesprochen. Und er sagte, Quatsch, das ist doch alles Blödsinn davon vor 15 Jahren. Setz euch doch mal zusammen. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Eigentlich möchte ich nur, ich hoffe mir Klicks für meinen Podcast. Aber nein, ich bin ja jetzt auch assoziierter Berater, nennt sich das, ne?
Experte,
guck mal, noch höher trabend.
Also
Experte. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mal ein bisschen über Franchise zu quatschen.
Ja, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf und in diesem Podcast auch jetzt zu Wort komme. Du hast ja gerade gesagt, längstes Intro, aber du hast ganz viele richtige Dinge angesprochen. Also erstmal ein herzliches Dankeschön an Markus Marx, den du gerade erwähnt hast.
Denn, dem kann man nie genug danken.
Denn ja, ganz genau, wir arbeiten auch als Verband super viel und eng und seit Jahren mit der Sparkasse Köln-Bonn zusammen. Wenn es um Franchise-Nehmerfinanzierung geht, darüber sprechen wir ja noch. Du hast es ja auch gerade mal so angeteasert. Aber ohne ihn hätten wir jetzt auch nicht uns sofort gematcht auf der Messe. Und ich glaube, ohne ihn wärst du jetzt auch nicht Mitglied geworden, weil das
definitiv
war
initial.
Und vier Wochen später, wir haben uns ja dann auch nochmal zusammengezoomt, wurdest du ja auch schon Mitglied. Und da haben wir erstmal festgestellt, wie viele Berührungspunkte wir eigentlich haben, dass auch schon Systeme deinetwegen zu uns gekommen sind. Gleichzeitig du bei ganz vielen Vollmitgliedern auch schon beratend tätig bist für uns, also für die Franchise-Wirtschaft, für unsere Mitglieder. Und dieser Mehrwertfinanzierung, gerade so im Erstgespräch haben wir darüber gesprochen, nämlich wir haben immer so drei Herausforderungen bei uns in der Szene. Das ist Finanzierung, das ist Arbeitskräftemangel, also Franchise-Systeme auch als attraktiver Arbeitgeber darzustellen und gleichzeitig eben Franchise-Nehmergewinnung. Und das fügt sich natürlich alles sehr, sehr stark. Und vielleicht auch noch zu deinen zwei Punkten. Also uncool, umso schöner, du bist jetzt in diesem uncoolen Laden gelandet. Finanzierung sprechen wir ja noch. Und genau das Thema, was du gesagt hast, nämlich Sicherheit, womit der Verband dann vor einiger Zeit geworben hat. Es stimmt schon, also wir reden ja vielleicht auch schon über Franchise-Nehmer-Profile, Franchise-Nehmerinnen-Profile. Was sind dann so für Anforderungen zu sehen? Aber am Ende des Tages sprechen wir hier von Unternehmern, die, man sagt ja noch immer so, der harte Wind des HGBs, also des Handelsgesetzbuchs, also des Risikos entgegenschlägt und weht. Und das heißt also, das unternehmerische Risiko bleibt natürlich komplett bestehen. Und was das vielleicht auch bedeutet, wie das sich konkret darstellt, in den Bereich gehen wir dann vielleicht jetzt auch gleich rein.
Genau, da würde ich super gerne mit dir drüber sprechen. Ich würde trotzdem jetzt erstmal vielleicht so einen kurzen Werbeblock für den Deutschen Franchise-Verband geben, weil ich ja auch festgestellt habe, dadurch, dass ich mich mit meinem Glaubenssatz irgendwann gar nicht damit beschäftigt habe, dass ich gar nicht genau so richtig weiß, was macht eigentlich der Deutsche Franchise-Verband. Vielleicht kannst du das ja mal in so einem kurzen Pitch auf den Punkt bringen, und zwar zum einen für Franchise-Geber, die auch diesen Podcast hören, aber auch für Gründungsinteressierte.
Sehr gerne. Also tatsächlich, um es jetzt mal so vorne wegzustellen, Qualitätsgemeinschaft, Qualitätssysteme vereint, das ist das, wonach wir uns tagtäglich ausrichten. Und wenn ich sage, wir tagtäglich ausrichten, so sind wir als Verband erstmal organisiert, als eingetragener Verein, um es jetzt erstmal so verständlich zu machen. Ein eingetragener Verein, jeder kann sich das vielleicht vorstellen, wie ein Tennisclub, ein Hockeyclub, ein Schachclub, da gibt es Mitglieder. Und wir sind ein Unternehmerverband und bei uns sind eben Franchise-Systeme Mitglied. Das heißt, die Marken, da kunterbunt, branchenübergreifend, da ist ein McDonald's aus der Gastronomie, genauso wie auch ein L'Osteria oder ein Burgermeister. Da ist die Hotellerie vertreten, genauso auch der Handel, genauso auch die Dienstleistung, sehr, sehr kunterbunt. Und die Frage, die sich ja auch stellt, auch wenn wir jetzt noch das Handwerk mit reinnehmen und jetzt einfach mal große Namen auch in den Raum geworfen, in TÜV Rheinland, in Obi, in Fressnapf, in Futterhaus, genauso aber auch in L'Occitane, Uif Rocher, Isotec. Was ist eigentlich der gemeinsame Nenner? Also was ist der Kit? Und da unterscheiden wir erstmal zwischen zwei Märkten. Einmal zwischen dem Absatzmarkt und dem Partnermarkt. Der Absatzmarkt ist so gesehen der Markt, auf dem der Franchise-Geber irgendwann mal richtig erfolgreich war und auch immer noch ist. Heißt, am Endkunden zu arbeiten. Wenn man durch die Fußgängerzone läuft, ein Gewerbegebiet fährt, dann sieht man ganz, ganz viele Marken. Und da arbeitet ein jedes System, ein jeder Franchise-Nehmer am Endkunden. Das ist also der Absatzmarkt. Wenn wir uns jetzt in den Partnermarkt bewegen und da ist dann unsere Expertise zu sehen, denn mein Know-how ist nicht, wie man ein Hotel führt oder Tiernahrung verkauft oder vielleicht Reifen an den Mann, an die Frau bringt, sondern der Partnermarkt ist das, was zwischen Geber und Nehmer passiert. Und da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen, nämlich wie sieht es mit franchise-vertraglichen Regelungen aus? Finanzierung ist auch solch ein Thema. Das Thema beispielsweise Know-how-Transfer, Know-how-Dokumentation, Weiterentwicklung von Partnern, aber auch des Franchise-Konzepts an sich. Wie ist es eigentlich mit Innovationsmanagement, Partnerführung, Controlling? All diese Fragestellungen sind tatsächlich für uns bedeutend als Franchise-Wirtschaft. Und da sind 99% auch der Themen gleich. Und auch vom Netzwerkgedanken so wichtig, nämlich Ein System aus der Gastronomie kann sich genauso auch mit einem Handelssystem oder aus der Dienstleistung unterhalten, weil 99% Überschneidung vorhanden ist. Und da greifen wir als Know-how-Geber an. Also wir sind Know-how-Geber, so kann man uns verstehen, für Franchise-Systeme, für die Marken. Und für die, die gründen möchten, ist es eben wichtig. Und deswegen stieg ich auch so ein mit Qualitätssysteme vereint. Bei uns sind die Guten organisiert, um es jetzt mal augenzwinkernd, aber auch sehr ernst gemeint zu formulieren. Die guten Franchise-Systeme, die bewiesen haben, dass sie Franchise können. Also sprich partnerschaftlich, kooperativ auf dem Markt agieren. Und wenn jetzt sich ein Gründungsinteressierter in unsere Richtung meldet, dann stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir haben Checklisten, wir haben Beratungsleistungen und wir haben natürlich auch den Systemcheck. Nämlich wir qualifizieren Systeme und können dann auch sehr, sehr gut sagen, aufgrund von Fragestellungen, die in Richtung der Bestandspartner gehen, Überprüfung des Franchise-Vertrages, ob diese Partnerschaft funktioniert oder nicht. Und so haben wir eine gewisse Art von, sind wir wieder bei dem Begriff Sicherheit, nämlich, dass das ein gutes System ist. Und so können uns dann eben auch Gründungsinteressierte eben auch nutzen und sehen und auch beanspruchen.
Ja, darf ich dich mal fragen, das stelle ich ganz oft im Kontext, wenn ich auch mit Franchise-Gebern spreche, wie würdest du diesen Begriff ein gutes Franchise-System, was du gerade so augenzwinkernd gesagt hast, wie würdest du das mit Leben füllen? Was zeichnet ein gutes Franchise-System aus?
Also es ist tatsächlich so, und ich habe es zwar augenzwinkernd gesagt, aber schon sehr ernst gemeint, weil ein gutes Franchise-System ist ja erstmal so überspitzt formuliert. Was ist ein gutes Franchise-System? Dass ein Franchise-System irgendwann mal und auch immer noch erfolgreich ist am Absatzmarkt, deswegen habe ich die Entscheidung gebracht, ist Grundvoraussetzung. Aber ein gutes Franchise-System muss eben auch verstehen, wie unternehmerisch ein solches denn geführt wird, nämlich im Zusammenspiel, im Rollenverständnis zwischen Geber und Nehmer. Und da sind wir genau bei dem Punkt, kann ein Franchise-System, kann eine Gebermarke eben auch passende Partner finden, diese motivieren, Perspektiven schaffen im System. Ein Franchise-Vertrag ist wichtig. Der wird unterschrieben, der muss gut ausformuliert sein, fair gestaltet sein. Am Ende des Tages kommt er aber in die Schublade und man holt ihn erst raus, wenn es Stunk gibt oder wenn man in die Vertragsverlängerung gehen möchte. Letzten Endes, Kommunikation ist das Entscheidende. Das heißt also, werben um Akzeptanz, mitnehmen der Franchise-Partner. Man hat es hier mit selbstständigen Unternehmern zu tun. Die müssen auch dahinter stehen, wenn ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, ein Service auf den Markt gekommen ist. Und Partner müssen auch an entsprechenden Stellen abgeholt werden. Ein Partner, der so in der Verliebtheitsphase sich befindet, nämlich gerade in der Gründungsphase, alles lernt, vielleicht auch als Quereinsteiger, der muss ganz anders abgeholt werden mit den Franchise-Leistungspaketen und Bausteinen als ein Partner, der sich im dritten, fünften oder zehnten Jahr befindet, nämlich in der Vertragsverlängerung. Das heißt, der Franchise-Geber, und das ist quasi Hauptverantwortung seinerseits, muss dafür Sorge tragen, dass die Partner bestmöglich qualifiziert sind, auf allen Zeitachsen, wo sich der Partner befindet, um erfolgreich zu sein als Markenbotschafter in der Region. Und das merkt man eben ganz stark, wenn ich jetzt nochmal sage, gut, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, im Rahmen zum Beispiel unserer Partnerzufriedenheitsbefragung, nämlich da kann ich so, auch wenn der Fragenkatalog deutlich größer ist, so zwei Parameter rausarbeiten, wo wir sagen können, das System funktioniert. Nämlich stimmt die Wirtschaftlichkeit, ist der Partner zufrieden mit dem, was er in der Tasche hat und stimmt die Kommunikation. Also heißt das Atmosphärische innerhalb des Systems. Und diese zwei Parameter sind ganz entscheidend, um zu sagen, ist es gut oder nicht.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast, was auch schon mehrfach hier im Podcast zur Sprache kam, nämlich dieses Verständnis, dass es etwas anderes ist, gut in seinem oder erfolgreich in seinem Absatzmarkt zu sein und ein Franchise-System aufzubauen. Ich weiß nicht, habt ihr viel auch mit jungen Franchise-Systemen zu tun, die jetzt gerade erst ins Franchise gehen wollen, vielleicht auch noch gar keinen Franchise-Nehmer haben, wenden die sich auch an euch? Und können die auch Hilfestellung bekommen? Was heißt es überhaupt, ein Franchise-System aufzubauen?
Ganz klar. Also jedes System fängt irgendwann mal an, erstmal darüber nachzudenken und dann auch den Schritt in die Franchise-Welt zu gehen. Und wir haben ja zwei Arten von Mitgliedern. Wir haben die Vollmitglieder und die assoziierten Mitglieder. Und assoziierte Mitglieder sind zum Beispiel auch Unternehmer, die noch gar kein Franchising haben, aber darüber nachdenken. Die heißt, die wollen an unserem Know-how partizipieren, in der Entscheidungsphase, in der Entwicklungsphase, wie ein Franchise-Konzept aufgebaut wird. Da ist eine erfolgreiche Pilotierung wichtig. Wie spreche ich eigentlich meine Partner ab im Lead-Generierungsprozess? Wie funktioniert das eigentlich mit der Know-how-Dokumentation, mit dem Know-how-Transfer? Und da ist es eben auch immer wichtig, von unserer Seite auch zu formulieren, wenn man sich fürs Franchising entscheidet und den ersten Partner onboardet, ist es ja umso wichtiger, dann auch die Verantwortung für diesen Partner zu tragen. Das heißt, auch diese Konsequenzen mitzudenken. Denn wenn ich sage, ich will ins Franchising gehen, dann auch mit aller Konsequenz und nicht irgendwie halb mal so nebenbei. Das heißt, man muss auch dann schon als Unternehmer mit überlegen, wie baue ich eigentlich eine Systemzentrale auf? Und wenn die Systemzentrale aufgebaut ist, wie finanziere ich die denn eigentlich auch? Nämlich am Anfang ist es eine Quersubventionierung von Bestandsstandorten im Pilot, beziehungsweise Bestandsstandorten meinetwegen am Absatzmarkt. Aber ab dem 10., 15. Partner finanziert man sich auch die Systemzentrale. Das heißt, auch selbst der eigene Businessplan als Franchisegeber sollte nicht darauf fußen, dass man mit dem ersten Partner Geld verdient. Und das sind alles so Punkte. Ich habe sie jetzt nur mal so reingeworfen, die es gilt mitzudenken und die dann auch entscheidend sind, wenn ein solches System bei uns Mitglied wird, das auch mit von unserer Seite zu bekommen, mitzubekommen.
Erlebst du es da, dass es da häufig so ein Aha-Effekt gibt bei den Interessierten, weil die das vorher nicht so auf dem Schirm hatten, was es überhaupt bedeutet, ein Franchise-System aufzubauen. Also ich erlebe es ganz häufig so, dass diejenigen das echt total unterschätzen, was es bedeutet, ein Franchise-System aufzubauen. Du hast dankenswerterweise auch das Thema Finanzierung angesprochen, was ja ein Thema ist, was meiner Meinung nach häufig unterschätzt wird. Da habe ich auch mit dem lieben Steffen Kessler, der hat ja auch einen Podcast, eine Folge zu aufgenommen. Franchise-Geberfinanzierung ist ja ein Riesenthema, was häufig unterschätzt wird, gerade am Anfang. Aber ich glaube auch, viele haben nicht auf dem Schirm, was es bedeutet, selbstständige Partner dann zu führen. Also das Thema Führung von Franchise-Systemen. Also erlebst du konkret auch, dass viele es unterschätzen, was es bedeutet?
Also das, was du sagst, teile ich zu 100%. In dem Zusammenhang auch liebe Grüße an Steffen, weil du ihn gerade erwähnt hast, hier aus dem Podcast raus. Aber es ist tatsächlich so, dass wir erleben, dass dieses Aha-Erlebnis dahingehend besteht, dass je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, umso mehr Fragen ergeben sich. Und der Berg wird eigentlich immer größer, aber gleichzeitig können wir auch immer mitgeben, kann ich auch immer mitgeben, das lässt sich dann auch koordiniert abarbeiten. Auch selbst dort gibt es standardisierte Erfahrungen im Guten wie im Schlechten, die aber zwingend notwendig sind in der Umsetzung, um dann auch die Partner erfolgreich zu qualifizieren oder selbst in das System reinzuholen. Und das, was du sagst, dieses Unterschätzen, dieses Element, viele denken einfach, da geht's um eine Lizenz, die gebe ich weiter und dann verdiene ich damit Geld. Und es ist so eine einfache Art, wo ich mich nicht drum kümmern muss, in die Expansion zu gehen. Können wir sagen, nein, definitiv nicht. Da geht's um Fairness, Fairplay, Partnerschaft, Ausgewogenheit, Kommunikation, Betreuung. All diese Elemente sind ganz entscheidend, denn wenn du als System wächst, spätestens nach dem zweiten oder dritten Jahr musst du dein Konzept auch nicht nur weiterentwickeln, sondern auch nochmal neu und umdenken, weil du natürlich auch den Partnern, die dann im dritten Jahr unterwegs sind, auch weitere Perspektiven schaffen solltest. Das heißt also, das ist ein neuer Weg, auf den du dich begibst, wenn du über den Partnermarkt sprichst.
Ja, ich erlebe es ganz häufig, also wenn ich mit jungen Systemen spreche, ich weiß gar nicht, warum so viele junge Systeme auf mich zukommen, aber egal, wenn ich mit denen spreche und auch frage, was ist denn überhaupt eure Motivation, jetzt ins Franchising zu gehen? Es ist ganz oft so, das ist, glaube ich, auch noch so eine veraltete Denke irgendwie, dass man sagt, okay, ich schone damit mein eigenes Kapital, weil ich kann es mir einfach die eigene Expansion nicht leisten. Da sage ich mal, also wenn das deine Motivation ist, Franchise zu machen, dann lass es bitte lieber sein, weil du unterschätzt so, so viel. Und ich hatte wir haben über Potsalat gesprochen mit Ben Küstner, mit dem hatte ich auch einen Podcast aufgenommen. Und ich habe ihm auch diese Frage gestellt und ich fand diese Antwort so cool, dass ich einfach nochmal wiedergeben möchte, weil er gesagt hat, seine Erfahrung ist, er ist selber in der Gastronomie gewesen, Betriebe, wo ein Selbstständiger vor Ort ist, die werden einfach erfolgreicher. Und das ist seine Motivation, weil er sagt, er kann aus der, die könnten das wahrscheinlich selber irgendwie stemmen, die Finanzierung hinzubekommen und hätten dann, die kommen aus Essen und hätten dann, wir sitzen in Berlin, eine Filiale in Berlin, aber die können das überhaupt nicht koordinieren aus Berlin raus. Es ist auch schwierig, aus Berlin raus einen Betriebsleiter zu führen. Und jemand, der vor Ort ist und sein eigenes Geld investiert haben, da sollte man doch meinen, der hat ein extrem hohes Interesse dran, diesen Standort lokal erfolgreich zu machen. Und das fand ich so schlüssig. Das muss doch eigentlich die Motivation sein und nicht, okay, die finanzieren mir meine Expansion.
Also kann ich nur so unterstreichen, zum ersten Punkt finanzieren wir meine Expansion. Auch da, wie du es gerade auch gesagt hast, verneinen in dem Sinne, wenn ich ein System aufbaue, kostet das Zeit und Geld. Und das muss man auch immer mit berücksichtigen. Und das Zweite ist eben, Motivation ist ganz klar auch von unserer Seite auch mit Zahlen belegbar, wenn du sagst, der selbstständige Unternehmer vor Ort, der Markenbotschafter, der brennt für seinen Standort, der operativ am Kunden unterwegs ist, der macht eben auch mehr Umsatz. Und wir haben eben durch den Systemcheck und auch der Zusammenarbeit mit dem Institut Franchising Kooperation in Münster eben auch einen schönen Datenschatz, um das jetzt mal so zu formulieren. Und da können wir sagen, dass im Schnitt der selbstständige Franchise-Nehmer vor Ort zwischen 15% und 25% mehr Umsatz macht. Und das kann man eben auch vergleichen, weil viele Franchise-Systeme sind ja hybrid. Also sprich, die sind filial und Franchise gesteuert. Und die Franchise-Nehmer sind in der Regel immer erfolgreicher.
Ja, wenn man, das ist, glaube ich, das nächste Thema, den richtigen Franchise-Nehmer findet.
Vorausgesetzt, ganz klar.
Ja, und auch da muss man ja den ganzen, vor allem jungen Franchise-Systemen auch sagen. Und auch das kostet ja in Wahrheit dann auch Geld und sorgt dafür, also wir kommunizieren ja, oder ich kommuniziere ja immer in diesem Podcast, mittelfristig kostet so ein Systemaufbau 1 Million. Also ein Zitat von Felix Peckert. Ich habe das nie nachgerechnet, das ist immer sehr schön plakativ. 1 Million kann immer irgendwas mit anfangen. Also es kostet auf jeden Fall viel, viel Geld. Und es kostet vor allem auch deswegen viel Geld. Und das haben mir alle Franchise-Geber eigentlich wiedergespiegelt, was die am Anfang auch falsch gemacht haben, weil sie eben nicht ausreichend finanziert waren, waren die gezwungen, quasi jeden zu nehmen, sage ich jetzt mal überspitzt, der angefragt hat. Und da kann man ja nur von abraten, weil es kostet, rückwirkend betrachtet, viel, viel mehr Geld sich einmal für einen falschen Franchise-Partner entschieden, was natürlich immer mal vorkommen kann, aber man sollte versuchen, es zu vermeiden und man sollte sich den Luxus nehmen können, zu sagen, nein, es passt aus den und den Gründen nicht und dann suchen wir halt weiter nach dem passenden Franchise-Nehmer, um irgendeinen zu nehmen, nur um expandieren zu wollen, weil, wie ich schon sagte, es kostet viel, viel Geld, wenn man da mal aufs falsche Pferd gesetzt hat. Und auch deswegen muss man ausreichend finanziert sein. Deswegen werbe ich immer so stark, dass ihr doch bitte ausreichend finanziert sein sollt, liebe jungen Franchise-Systeme da draußen.
Finanziert und auch in der Konsequenz auch immer Ja und Nein sagen und dann auch wirklich das, was man mal für sich vereinbart hat, wenn wir beim Thema sind Partnerauswahl, da auch konsequent dann auch abzulehnen. Denn gerade diese Kennenlernphase bei jungen Systemen, nämlich man beschnuppert sich, Geber wie Nehmer, tauscht auf Grundlage von Fragen, Informationen aus und mit diesen Antworten entscheidet man sich, ja, ich will oder ich will nicht. Das heißt, der Franchise-Nehmer-Interessent wird gefragt, wie auch der Geber wird gefragt. Und in dieser Phase ist es ja auch ganz normal, ein Franchise-Geber brennt für sein Konzept, dass der erstmal vertrieblich aktiv ist. Aber letzten Endes ist es tatsächlich auch so, dass natürlich auch der Franchise-Nehmer sich vermarkten möchte und irgendwann müssen die sich natürlich matchen. Und gerade zu Beginn hat man eben diesen finanziellen Druck, wie du es auch sagst, schneller Ja zu sagen, weil man möchte ja schneller in die Expansion gehen. Aber der Rattenschwanz und die Konsequenzen werden nicht mitbedacht. Und da vielleicht auch nur eine kleine Anekdote. Ein Vollmitglied, seit Jahren bei uns vorbei, im Handwerksbereich unterwegs, sehr erfolgreich. Wenn man den Gründer fragt, was ein Kardinalsfehler war, der sagte, in der Startphase hat er auf Handwerker gesetzt. Also in dem Bereich.
Horst Becker von Isotec.
Ganz genau. den Namen hätte ich jetzt gerade noch erwähnt, aber du hast genau jetzt genaues reingeworfen. Ganz genau, Horst Becker von Isotec, ein Vollmitglied von uns, super aktiv im Franchising und in vielen Bereichen auch Vorbild für auch andere Systeme. Aber er sagt eben auch, am Anfang hat er auf den Bestandshandwerker gesetzt und die Frage war dann eben, okay, was ist eigentlich deren Motivation? Es war so schwierig, die zu überzeugen, die Franchise-Philosophie von Isotec, denen auch entsprechend beizubringen. Und er hat sich nach Schmerzen, also nach 2, 3 Jahren wieder von diesen 3, 4 getrennt, weil er gesagt hat, entweder ich entscheide mich jetzt für ein Nein oder mein Konzept implodiert, explodiert, je nachdem, wie man das jetzt beschreiben möchte. Und er hat sich dafür entschieden, eben den vertriebsaffinen Manager-Typen, der gut kann, als Quereinsteiger sich reinzuholen, der jetzt gar nicht so vom Fach kommt, der also quasi von Beginn an diese Philosophie aufsaugt und dann eben die Struktur eines mittelständischen Unternehmens mit aufbaut. Denn die Motivation dieses Handwerkers war natürlich vielmehr die, ich habe zwar einen Standort, aber ich bin nicht so erfolgreich und mit Isotec oder mit welcher Marke auch immer bekomme ich noch ein schönes Zusatzgeschäft. Und das ist natürlich eine völlig falsche Motivation. Deswegen ist es immer umso wichtiger, die Motivation abzuklopfen und auch, und da sind wir bei dem Punkt, ein klares Franchise-Nehmer-Profil zu entwickeln. Und das muss nicht nur eins sein, es können zwei, drei, vier sein, aber an denen ich dann auch als Franchise-Geber eine Orientierung habe, um die richtigen Partner anzusprechen.
Ja, aber da merkt man ja auch schon mal, liebe KfW da draußen, Quereinsteiger können viel, viel erfolgreicher sein als Leute, die aus der Branche kommen. Weil auch das merkt man ja auch, Gastronomie ist ja auch immer ein gutes Beispiel dafür. Ne? Der Koch, der möchte eher dann an den Rezepten irgendwas verändern, statt diese so standardisiert umzusetzen, wie sie erprobt, bewiesen und so weiter sind. Und deswegen, liebe KfW, überdenkt doch nochmal eure fachliche Qualifikation im KfW-Startgeld. Und aber auch mal Props an Horst Becker. Ich finde, ich sag's jetzt ein bisschen flapsig, der ist wirklich einer der coolsten Franchise-Geber in der Franchise-Landschaft. Ich kenne ihn auch schon sehr lange damals noch. Oder ich habe damals auch für Isotec gearbeitet, Finanzierung gemacht. Und er hatte dann so eine Franchise-Nehmer-Veranstaltung, die hat er damals, will nichts Falsches sagen, weil es auch schon wieder 15 Jahre her ist. Mein Gott, ich klinge so wie ein alter Opa, ne, der immer nur so Geschichten von früher erzählt. Aber er hatte die Boss-Tage, glaube ich, hat er das genannt. Mhm. Und er meinte dann zu mir, Thorsten, deine Präsentation, du musst aber dann auch so ein bisschen, da darfst du nicht so sagen, ne, es geht darum, die Finanzierung, so, das muss die optimale und so, es muss halt so ein bisschen bosshaft sein. Ich habe damals schon gedacht, okay, vielleicht hat da Kollege irgendwie seine Inspiration her. Aber ich finde Horst Becker echt Hammer und Isotec Hammer Franchise-System. Muss man an der Stelle einfach mal sagen.
Muss man sagen, kann man sagen. Und wir haben ja auch vorhin erzählt oder beziehungsweise jetzt auch schon im Podcast erwähnt, es gibt ja so mehrere Herausforderungen. Finanzierung gehört dazu, aber auch attraktive Arbeitgeber. Und letzte Woche hatten wir ein Roundtable bei Mitgliedern und da war Isotec dann auch als Best Practice mit dabei.
Ah, sehr cool.
Weil letzten Endes ist es ja auch immer so, Franchise lebt vom Austausch. Genauso auch die Motivation eines Franchise-Nehmerinteressenten ist ja auch, von Erfahrungen zu partizipieren und im Guten wie im Schlechten eben. Und da kann unsere Mitglieder und auch in Isotec so viel zu berichten. Und in dem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, wir haben ja auch sogenannte Franchise-Fuck-Up-Nights, weil oft sind ja die schlechten Erfahrungen, also die Fuck-Ups, die interessantesten und was daraus gelernt wurde. Und das wird sehr, sehr offen in unserer Szene auch kommuniziert. Und deswegen stellen wir auch fest, auch wenn wir uns jetzt seit 2 Monaten erst kennen, aber wie viele Schnittmengen wir haben, weil wir kommunizieren zwar in einem großen Markt, aber es sind dann doch viele gleichbleibende bekannte Gesichter. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
Absolut, ja. Der Franchise-Markt ist unheimlich klein eigentlich. Er wirkt so groß nach außen, aber an sich von den handelnden Personen.
Von den und Gesichtern, ja,
auch
von
über
den Typen.
Die Jahre hinweg, ne? Auch über die Jahre hinweg. Wahnsinn, man trifft, und das ist jetzt positiv gemeint, oftmals dieselben Leute, die dann auch mal bei anderen Systemen auf einmal da in der Funktion sind. Aber das ist ein bisschen so wie so eine Familie, kann man an der Stelle
ganz
schon
klar
sagen.
Und weil du sagst, man trifft so, die in anderen Systemen unterwegs sind. Da sind wir genau bei dem Punkt. Partnermarkt, wenn ich sage, ich kann kein Haus bauen oder keine Burger braten oder keine Schüler unterrichten, ist es ja genau das Know-how, was am Absatzmarkt passiert. Aber Franchise muss man eben können. Das heißt, man muss dieses Netzwerk organisieren, muss all diese Punkte, die wir vorhin aufgelistet haben, auch verstehen. Aber da spielt wiederum die Branchenzugehörigkeit keine Rolle, sondern das Geschäftsmodell Franchise ist eben das verbindende Element. Und deswegen können auch diese Wechsel stattfinden.
Ja, absolut, das sehe ich genauso. Das sage ich auch immer meinen Kunden. Deswegen arbeite ich auch branchenoffen im Franchise. Weil das trifft auf das Finanzierungs-Know-how genauso zu. Das ist ja nicht branchengebunden, das Finanzierungs-Know-how. Ja. Wenn man das Finanzierungs-Know-how hat, dann kann man damit in der Gastronomie, im Handwerk, wo auch immer, weil es ja keine speziellen jetzt branchenspezifischen Förderprogramme oder dergleichen gibt oder nur ganz ausgewählt. Ja. Deswegen können auch Finanzierungsberater wie Stefan Neuschulten, wir grüßen einfach mal alle Leute heute
genau.
Hier.
Alle Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an Stefan. Deswegen können auch Finanzierungsberater da ja branchenoffen arbeiten. Ja. Aber nochmal zurück zu den jungen Systemen. Wenn man jetzt mal die hat, die das dann auch für sich erkennen und sagen, okay, ich habe da offensichtlich noch viel Lernbedarf, nenne ich das mal. Wie könnt ihr denen dann konkret Hilfestellung geben über Seminare oder was gibt es dann für Möglichkeiten?
Tatsächlich, wenn du sagst junge Systeme, ist es ganz unterschiedlich, weil junge Systeme heißt natürlich auch zum Beispiel ein altgedientes System, vielleicht auch Konzernstrukturen, die schon 30 Jahre Markterfahrung haben, die sind auch für uns jung, weil sie eben noch nicht systemisch quasi franchise-mäßig denken und unterwegs sind. Aber ein System setzt natürlich immer voraus, erfolgreich zu sein. Das heißt, wir haben auch immer mal wieder Protagonisten, die sagen, ich habe eine tolle Idee, die will ich franchisieren. Und die Frage ist dann eben, okay, aber ist das schon irgendwie erprobt? Nein. Das heißt also, die Erprobung ist das Entscheidende, also die Pilotierung. Und die Pilotierung bedeutet, jetzt sind wir bei dem Punkt, wie können wir helfen, bedeutet schon den ersten Schritt, also mein Geschäftsmodell funktioniert. Und jetzt muss es ins Franchising umgewandelt werden. Und da ist erstmal der Zugang zu unserem Netzwerk das Entscheidende. Und wir haben Dutzende von Digitalveranstaltungen, um es jetzt erstmal so auf der kommunikativen Ebene zu bringen, indem wir uns über Know-how-Transfer, Know-how-Dokumentation, wie baue ich ein Franchise-Handbuch aus, wie finde ich die passenden Partner. Wir haben Austauschrunden zum Thema Franchise-Nehmergewinnung, zum Thema Franchise-Recht. Wir haben extra auch angeschlossen an den Verband das sogenannte Deutsche Franchise-Institut. Das heißt, das ist eine Seminarstätte, eine Know-how-Stätte, an der zu all diesen Themen, wie zum Beispiel Controlling im Franchising, die passenden Partner für mich gewinnen, Schulungen stattfinden, Intensivschulungen 1:1 oder in Gruppen, wie zum Beispiel bei der Schule des Franchising, eine Kompaktveranstaltung, 4 Tage gehend, bei der dann eben all diese Themen, Markenaufbau auf dem Partnermarkt, was bedeutet eigentlich eine Systemzentrale aufzubauen in Verbindung auch mit Gebührenstruktur, damit auch beide Parteien gut miteinander auskommen. Fair Play Franchising, Franchise-Recht, das schulen wir und zum Beispiel morgen haben wir auch den sogenannten Franchise Manager IHK. Wenn ich sage morgen auch, da finden dann die Abschlussprüfung statt. Also da gibt es eine Zertifizierung. Das heißt also, wir gehen sogar den Weg, dass wir zum Franchise Manager auch ausbilden. Und das sind genau dann diese Personengruppen, die Franchising verstehen und die auf dem Franchise-Markt in der Systemzentrale erfolgreich unterwegs sind. Das heißt, wenn junge Systeme zu uns kommen, können sie uns nutzen. Einerseits, indem sie an all diesen Veranstaltungen teilnehmen, 1:1 mit uns in Gespräche kommen, wir eben auch Leitfäden zur Verfügung stellen, Musterrichtlinie zur vertraglichen Aufklärung, zum Franchise-Handbuch. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und vielleicht, um es mal so ein wenig selbstbewusst zu formulieren, auf all die Fragen haben wir auch entsprechende Antworten und Hilfestellungen.
Ja. Aber ihr arbeitet dann sozusagen mit, wie es beispielsweise im Finanzierungsbereich, mit externen Beratern zusammen oder habt ihr das Know-how hier sozusagen auch selber hier im Team und schult selber oder bietet ihr quasi eine Plattform, wo ihr dann junges System und mich als Finanzierungsberater zusammenbringt oder Berater, die ja dabei, gibt's ja viele, die dabei helfen, Systemzentralen aufzubauen oder habt ihr das auch selber hier irgendwas im Team?
Also beides, um es mal so zu formulieren und dann ganz konkret in beide Richtungen gedacht. Wir haben 450 Mitglieder, Tendenz steigen. Wir sind aktuell ein Team von 8 Leuten. Das heißt, wir können nicht in diese 1:1-Beratung gehen, sofort werden. Wir können jetzt nicht einen Franchise-Vertrag entwickeln oder wir können nicht eine Finanzierung mit begleiten. Aber wir können natürlich Impulse geben, koordinieren. Wir haben auch das Know-how, um zu vernetzen. Und da kommen wir zu dem zweiten Aspekt, nämlich Experten. Wir haben ja nicht nur die Gebermarken bei uns organisiert, sondern Experten und Servicepartner. Und du bist ein solcher Experte im Bereich Finanzierung. Und da sind wir genau bei dem Punkt, nämlich wenn ein junges System zu uns kommt, dann verweisen wir natürlich, wenn deren Engpass Finanzierung bei Franchise-Nehmer-Finanzierung ist, auf genau einen Thorsten.
Bitte auch bei Franchise-Geber-Finanzierung.
Und genauso auch bei Geberfinanzierung. Also der Finanzierung ist da keine Grenzen gesetzt, aber wir binden euch natürlich auch mit ein, wenn wir einen Praxisleitfaden zur Finanzierung entwickeln, Webinare durchführen. Das heißt also, du bist dann quasi 1:1 im Bereich Finanzierungsberatung und Begleitung von Nehmer wie Geber, aber natürlich dann auch bei unseren Veranstaltungen, wie zum Beispiel beim Deutschen Franchise-Institut oder Webinaren, Webkonferenzen innerhalb des Verbandes oder bei einer neuen Erstellung eines Praxisleitfadens. Und so ist auch da der Kreativität keine Grenzen gesetzt, weil du bist ja die Schnittstelle zwischen Geber wie Nehmer, aber wir haben ja dann auch die Bürgschaftsbanken, die Kronenbanken, Leasinggesellschaften, Hamburg Leasing, Migrationsbund, Grenke Leasing, auch da, das sind alles für uns Ansprechpartner, die sagen, Qualitätssysteme vereint, ihr habt die guten organisiert und wir gehen gerne mit euch den Weg in die Finanzierung. Und wenn der Engpass ist, nämlich Finanzierung bei unseren Mitgliedern, haben die auch entsprechende Angebote und das schafft natürlich auch einen super niederschwelligen Mehrwert für unsere Mitglieder und vor allem auch für junge Systeme.
Ja, und junge Systeme können bei euch assoziiertes Mitglied werden ab, also die brauchen einen Pilotstandort, das habe ich verstanden.
Nicht mal.
Nicht mal?
Sobald, wir haben Systeme auch bei uns, die noch gar nicht, also wobei, wenn ich sage, doch, Pilotstandort schon. Also die müssen irgendwann an Absatzmarkt erfolgreich gewesen sein. Das ist entscheidend. Ja. Aber die müssen jetzt nicht eine Pilotierung für den ersten Franchise-Standort haben. In diese Richtung wollte ich gehen. Aber Pilot ist das Entscheidende, gar keine Frage. Weil sonst wird's nicht glaubwürdig. Aber sobald sie dann sagen, ich möchte in die Expansion gehen und nicht nur mit Filial, und oder auch eben Franchise. Sobald der Gedanke Franchise aufploppt, dann sind wir der richtige Ansprechpartner.
Ja, und wenn Sie dann assoziiertes Mitglied sind, dann haben Sie dann auch Zugang zu diesen ganzen Seminaren oder können das auch Nicht-Mitglieder?
Also exklusiv Mitglieder innerhalb des Verbandes, nur Mitglieder. Das schafft Vertrauen, auch in der Kommunikation. Wir haben eine unglaublich offene Kommunikation in unserem Verbandsnetzwerk und beim Deutschen French. Und da ist auch zum Beispiel der Mitgliedschaftspreis und diese ganzen Angebote, das ist alles im Mitgliedschaftspreis inkludiert. Das Deutsche Franchise-Institut, vorhin haben wir gesagt, eingetragener Verein ist das eine. Institut ist eine GmbH. Da gibt es dann ein Seminarangebot, was kostet, was quasi mit einem Gegenwert versehen ist. Und da gibt es natürlich vergünstigte Mitgliedsbeiträge. Aber es können auch Nichtmitglieder diese Seminare buchen. Also diese Möglichkeit gibt es auch.
Ja, und du hattest gerade gesagt, morgen, also wir sitzen jetzt hier im Januar, am 25. um genau zu sein, ist Veranstaltung IHK-Manager. Hat das abgelöst? Weil ich kann mich noch daran erinnern, weil ich da selber mal Referent war an dieser Franchise-Schule in Weilburg. Das gibt es so nicht mehr, ne? Dieses Angebot. Kennst du das?
Diese Franchise-Schule kenne ich. Die sind aber nicht mehr, glaube ich, mit dem Franchise-Bereich aktiv. Das hat nichts damit zu tun, sondern wir haben entwickelt mit der IHK Erfurt zusammen einen Zertifizierungslehrgang Franchise Manager IHK. Und da gibt es ein Modul, das hatte ich vorhin erwähnt, das ist das Erstmodul, quasi 4 Tage Schule des Franchising. Da gibt es einen Rundumblick. Und dann kommen weitere Module dazu, auch digital, in Präsenz, sehr unterschiedlich, aber immer berufsbegleitend. Am Ende sind es so 7 Module. Und die Prüfung kommt dann eben, um sich dann wirklich zertifizierter Franchise-Manager zu nennen. Und das baut eben quasi berufsbegleitend auf. Und darauf aufbauend haben wir wiederum eine Kooperation mit der DBU, das ist die Digital Business University in Berlin. Und da können Credit Points erworben aus diesem Zertifizierungslehrgang oder Besuchen von optimale Franchise-Verträge angerechnet werden für einen Bachelorstudiengang, okay, Franchise-Management. Und das wäre dann die Fortsetzung. Also in der aktuellen Franchise Connect beispielsweise ist so ein wunderbares Beispiel auch eines Studenten, der dort aktiv ist, studiert und der quasi auch aus der Szene kommt. Und so gesehen versuchen wir auch so ein bisschen den Franchise-Bereich auch mit Qualifizierungsangeboten noch mehr zu unterstützen und zu bereichern.
Ja, wird das gut angenommen? Also ist das Berufsbild interessant für junge Menschen, wie auch immer?
Also der Franchise-Manager wird sehr gut angenommen. Die Digital Business University, da rühren wir noch mit der Werbetrommel, hat auch ein bisschen damit was zu tun, dass wir kurz vor dem Lockdown starteten. Und dann gab es ganz andere Szenepunkte. Aber dadurch, dass wir jetzt in der Franchise Connect, das ist quasi unser Verbandsmagazin, um es jetzt mal so zu nennen, wo wir auch Geschichten aus der Szene erzählen, versuchen wir es jetzt auch nochmal mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Also wenn du sagst, wird es gut angenommen, es könnte noch deutlich mehr werden. Was okay. Wir auch hoffen.
Rühren wir hier auch nochmal die Werbetrommel
auf jeden Fall.
Jetzt für Franchise-Interessierte, die du hast ja schon gesagt, ihr kommuniziert nach außen oder habt den Anspruch zu sagen, wenn er zu uns kommt, die Franchise-Systeme, die ihr euch anguckt, die haben eine Qualität. Wie können sich Gründungsinteressierte die Franchise-Systeme anschauen? Die gehen bei euch auf die Internetseite und kriegen dann eine Auswahl an gelisteten Systemen.
Also es gibt unterschiedliche Kontaktpunkte. Es ist tatsächlich so, dass wir über den Systemfinder bei unserer Homepage erstmal die Systeme veröffentlicht haben, die aktiv Franchise-Nehmer suchen. Weil es gibt auch Systeme, die gerade nicht suchen, die sind dann blind geschaltet. Oder Systeme, die noch nicht so weit sind. Stichwort junge Systeme. Aber da sind auf jeden Fall die Systeme gelistet, auch immer gekennzeichnet mit dem Gütesiegel Vollmitglied, Nicht-Vollmitglied, also gerade ein junges System. Und jedes System fängt einfach auch mal an. Das heißt also, es ist auch nicht gleich ein qualitatives schlecht oder gut, wenn man jetzt nur in Anführungsstrichen assoziiertes Mitglied ist. Das heißt also, es gibt diese Plattform mit einem entsprechenden versehenen Kontaktpunkt über E-Mail, über Telefon oder eben über Direktkontaktformular, um einfach mal ins Gespräch zu kommen. Also ein erster Tipp wäre, wenn ich mich dafür interessiere, erstmal auch an die Systeme mich zu wenden, entsprechend mal zu gucken, wie eigentlich der Prozess gestaltet ist. Also einfach mal Neugier walten lassen. Gleichzeitig ist es aber umso wichtiger, auch so eine Art von Grundwissen auch zu bekommen. Und da haben wir zum Beispiel auch auf unserer Homepage Checklisten speziell für Franchise-Interessierte, wo ich dann auch einfach mal schaue, okay, welche Fragen stelle ich dir eigentlich dem Geber? Und Empfehlung auch richtig in Richtung Geber, diese Checklisten auch zu nutzen, nämlich um auf die entsprechenden Fragen auch die richtigen Antworten zu haben. Also sagen, was ist und was nicht ist. Das ist das ganz Entscheidende. Und hier gibt es auch keine blöden Fragen, sondern wenn dann zum Beispiel auch mal eine blöde Antwort kommen sollte, was ja passieren kann, uns auch kontaktieren, das Angebot steht und das wird auch regelmäßig wahrgenommen oder sehr oft wahrgenommen, auch eine Einschätzung vorzunehmen, wie sich das eigentlich mit dem Leistungspaket im Verhältnis zur Franchise-Gebühr ausschaut. Oder wie geht es sich eigentlich aus mit der Einstiegsgebühr? Das sind alles so Punkte, wo wir dann auch als Sparringspartner, als Franchise-Verband zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig haben wir aber auch viele Kontaktpunkte zu IHK, wie Franchise-Sprechstunde in Hamburg, in Hannover, Rhein, Neckar, da sind wir dann auch vor Ort, um über Franchising zu berichten.
Dieses Angebot ist für Gründungsinteressierte kostenfrei? Also wenn die euch so als Sparringspartner mit einbinden und sagen, hey, ich habe hier mit Franchise-System XY gesprochen und irgendwie kommt mir die Eintrittsgebühr ein bisschen hoch vor, passt das denn so alles? Und dann
ganz klar, da stehen wir dann auch als Qualitätsgemeinschaft zur Verfügung, dass sich jeder Franchise-Nehmer-Interessent an uns wenden kann und das ist selbstredend kostenlos, ja.
Ja.
Weil es ist natürlich auch ein Mehrwert für unsere Mitglieder, weil wir wollen ja vor allem Qualifizierte. Und wir erleben immer wieder, dass die, die sich informiert haben und neugierig sind, auch dann auch am Ende qualifizierte Leads sind und die richtigen Fragen stellen. Und nur so, da sind wir wieder bei der Kennenlernphase, sind es dann auch langlebige Franchise-Partnerschaften. Vielleicht auch, um das mal so reinzuspielen, eine durchschnittliche Franchise-Partnerschaft innerhalb des Verbandes dauert 16 Jahre, also länger als eine deutsche Ehe. Das heißt, da gehört doch schon einiges dazu. Wenn ich sage durchschnittliche Franchise-Partnerschaft, auch versehen mit Vertragsverlängerung natürlich, dann ist das schon, ich sag's jetzt mal so ein bisschen theatrale Schicksalsgemeinschaft ja. Über eine gewisse Zeit.
Da war ich unterdurchschnittlich mit 10 Jahren bei Immergrün.
Aber ist auch schon sehr, sehr gut.
Stellt ihr dann den Kontakt, also wer dann Gründungsinteressierter ist und sagt, guckt sich bei euch im Systemfinder, hast du gesagt, nennt man das, guckt sich da um und findet da ein cooles Franchise-System, was er kennenlernen möchte, kann der dann da irgendwie seine Kontaktdaten hinterlassen und dann geht das zu euch und ihr stellt den Kontakt zum Franchise-Geber her oder geht das direkt zum Franchise-Geber?
Also das ist so ein bisschen die hohe Schule, wo man den eigentlichen Kontakt dann auch abholt und viele Systeme gehen ja auch den Weg sehr, sehr breit unterwegs aufgestellt zu sein. Mit einer eigenen Landingpage, über unseren Systemfinder, über Plattformen wie Franchise-Portal beispielsweise. Aber wie da immer der Kontakt zustande kommt, ist entweder über schnittstellenbasiertes Kontaktformular. Das heißt, ich gebe meine E-Mail-Adresse, meine Kontaktdaten an, vielleicht schon mit einer Frage versehen. Das geht dann an das System und das System meldet sich. Oder aber über eine Telefonnummer, die auch hinterlegt ist, oder aber über eine E-Mail-Adresse. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, über unsere Homepage von drei Seiten her, nämlich Kontaktformular, E-Mail-Adresse und Telefonnummer an den Geber heranzutreten.
Ja, das heißt vor allem auch etablierte Franchise-Systeme, würde ich jetzt mal vermuten, nutzen euch auch dann ganz gerne zur Lead-Generierung, weil das ist ja auch einer der Engpässe.
Lead-Generierung und nicht nur teilweise, sondern ganz klar auch zu erkennen zu geben, ich bin Teil der Qualitätsgemeinschaft.
Ja, ja, das, ist ja das sowieso, ja klar.
Ja.
Wie ist so das Verhältnis zwischen eher jungen Franchise-Systemen und etablierten Franchise-Systemen bei euch, bei den Mitgliedern?
Es ist tatsächlich so, Verhältnis jung, etabliert, wann ist jung und wann ist etabliert? Wir erleben tatsächlich, und wir haben da immer unterschiedliche Austauschrunden zu unterschiedlichen Entwicklungsphasen, dass wir im Grunde genommen, wenn wir von jung sprechen, auch Systeme reinbekommen, die 3 Jahre schon am Markt sind, aber vielleicht sogar schon 80 Partner haben. Sind die dann jung mit 3 Jahren oder 80 Partnern alt? Das heißt, es ist immer die Frage, wo setzt man an, was jung ist und was nicht jung ist. Was wir sagen können, natürlich ein Partner, ein System mit 70 Partnern, schon 20 Jahre auf dem Markt, die haben schon alle Lebenszyklen einer solchen Partnerschaft durchlebt. Aber wir haben tatsächlich, würde ich sagen, das Gros, 2 Drittel mittelbar und alt und 1 Drittel jung. Und jung heißt tatsächlich, ich stehe gerade am Anfang und bin so bei 10 Partnern, beziehungsweise ich gehe gerade den Weg ins Franchising. Und da gibt es aber natürlich auch immer die größte Fluktuation in der Mitgliedschaft. Wir haben immer so eine Fluktuation von 10%. Und bei 400-500 Mitgliedern sind es so 40-50 Systeme im Jahr, was ganz normal ist. Da entscheiden sich dann auch welche zu sagen, ich gehe doch nicht ins Franchising oder ich gehe den Weg zurück. Oder wir erleben es auch oft so, wenn Franchise-Systeme auch Konzernstrukturen haben, dass dann eben gesagt wird, ich gehe doch eher den Weg in ein Filialsystem. Und diese Fluktuation merken wir vor allem eben bei den jungen Systemen, wo, sagen wir mal, der Bestand an Franchise-Partnern, da sind wir wieder bei dem Thema Schicksalsgemeinschaft, nämlich Verantwortung auch den Franchise-Nehmern, nicht ganz so groß in Sachen Zahl ist und natürlich mit wenigeren Partnern auch besser umzugehen ist, als dann, wenn man 20, 50 oder 150 Partner hat.
Ja, hätte ich auch so die Definition jetzt aus dem Bauch raus genommen, so bis 10 Franchise-Nehmer, jetzt mal unabhängig vom Alter des Systems, hätte ich jetzt auch eher mal in die junge Kategorie genommen. Hast du im Kopf, wie viel Vollmitglieder habt ihr und wie viel assoziierte Mitglieder?
Also wenn ich sage von den Mitgliedern insgesamt, dann zählen wir auch immer die assoziierten Experten beispielsweise dazu. Das sind so insgesamt mit den Servicepartnern 100. Das heißt, wir sprechen so von 360 Mitgliedssystemen und davon sind gut 40% Vollmitglieder und 60% assoziiert.
Okay.
Also ich glaube, wir haben aktuell 150 Vollmitglieder.
Ja, dann wurde ich gebeten, als ich jetzt bin ja, hast du schon mehrfach erwähnt, assoziierter Experte. Und da musste ich so einen Fragebogen ausfüllen. Und da wurde ich gefragt, was für mich Franchising bedeutet. Was bedeutet denn für dich Franchising?
Also da gibt es auch wiederum zwei Betrachtungen. Also für mich ganz persönlich als Jan Schmelzle ist tatsächlich Franchising und auch meine Arbeit auf den Verband bezogen eine unglaublich vielseitige Möglichkeit, super interessante Menschen kennenzulernen. Die Typen, die sich im Franchising tummeln, sind alles Beziehungsmenschen. Das heißt, die haben eine gewisse Art von Sozialkompetenz oder eine sehr starke soziale Ader. Und das ist eben schön zu sehen, dass egal aus welcher Branche, ob aus dem Handwerk, aus dem Fitness, aus der Immobilienwirtschaft, aus der Gastronomie, der Typus Mensch, der sich da tummelt, ist natürlich schon von sich aus anders, aber gleichzeitig die soziale Ader ist bei allen stark ausgeprägt. Das heißt, ich habe das Privileg, in meinem Job mit unterschiedlichen Branchen in Kontakt zu kommen, mit Unternehmern in Kontakt zu kommen, die einen gewissen Antrieb, eine gewisse Motivation haben und die, die in den Systemzentralen unterwegs sind, eben auch so ein bisschen die gleiche Sprache sprechen wie wir als Verbandsgeschäftsstelle, nämlich ihre eigenen Netzwerke, Franchise-Netzwerke zu managen. Das heißt, Vielseitigkeit, aufregende Leute und immer wieder unterschiedliche Themen, das ist meine eigene Motivation. Jetzt war ich sehr egoistisch und ich-zentriert in meiner Beantwortung, aber das ist trotzdem das, was mich immer wiederum motiviert, dabei zu sein. Natürlich in einer ganz starken Wechselbezüglichkeit zu dem anderen Punkt, nämlich Franchise als solches. Ich bin fest davon überzeugt und das sage ich nicht nur so aus, weil ich dem Franchise-Verband angehöre, sondern dieses zweiteilige Geschäftsmodell, diese Arbeitsteilung mit klarer Zuständigkeit schafft Erfolg, auch immer ganz klar in Richtung Zukunft geblickt, weil die Geschäftsprozesse werden immer komplexer. Die Auffindbarkeit in der digitalen Welt, die Kommunikation in Social Media, gleichzeitig das Mitdenken von neuen Produkten, Services, sich um den Kunden kümmern, Stichwort Kundenbindung. Diese Komplexität schafft Verwirrung und Franchising schafft da einen wunderbaren Weg, hier Ordnung reinzubringen. Nämlich, hier sind wir wieder beim Thema Absatzmarkt, als Markenbotschafter am Kunden operativ tätig zu sein, mich leidenschaftlich mit dem Thema Tee auseinanderzusetzen, Teegschwendner, mich leidenschaftlich mit dem Thema Tierwelten auseinanderzusetzen, Bauen auseinanderzusetzen, aber Hintergrund einen Partner zu wissen, nämlich der Franchisegeber, der so als Backoffice mitdenkt, weiterdenkt im Netzwerk. Das ist das, was das Geschäftsmodell so attraktiv macht, branchenübergreifend. Und deswegen auch hier eine kühne Behauptung, alles ist franchisierbar, wenn man es dann auch richtig anstellt. Und von daher ist das meine Faszination, die Franchising vom Geschäftsmodell her zu denken, ganz klar ausmacht.
Ja, ich war tatsächlich auch ein bisschen überfordert mit der Frage. Also ich meine, es ist ja eigentlich eine ganz banale Frage, ne? Und vor allem, ich bin seit 20 Jahren in der Branche unterwegs, da zu sagen, was für ein Franchising ist. Ich wollte jetzt nicht auch irgendwie bei Google gucken, die Definition da hinschreiben, wie Franchising definiert ist.
Wie wäre denn deine Antwort ausgefallen? Weil ich habe jetzt relativ lang gesprochen.
Kannst du den Fragebogen angucken? Ich habe es gestern erst reingeschickt. Ich finde die Definition von Steffen Kessler da wieder ganz schön. Das Glück mit anderen teilen. Das finde ich wirklich, Steffen, hast du wirklich einen sehr, sehr schönen Satz. Ich finde, das bringt das sehr schön auf den Punkt. Ich habe dann nur ich wollte nicht so ein, jetzt in eurem Fragebogen, ich habe da nicht so ein, wollte da nicht so einen Monolog schreiben, sondern ich habe so Schlagworte für mich definiert. Ich kriege es wahrscheinlich nicht alle zusammen, aber ganz sicher, als erst natürlich Sicherheit, viel Geld verdienen, nein, Spaß. Nein, ich habe eher so die Sachen, gemeinsam erfolgreich werden, Vertrauen, Kommunikation, habe halt so ein paar Bullet Points, weil ich bin tatsächlich auch der Auffassung, dass Franchising sehr, sehr erfolgreich sein kann, aber es ist schon, so kommuniziere ich es auch immer so, mit die Königsklasse der Multiplikation. Und das vergessen, glaube ich, viele ein bisschen oder übersehen es. Deswegen habe ich am Anfang auch dich immer so gefragt, hast du auch den Eindruck, dass junge Franchise-Systeme, also die neu ins Franchising gehen oder Franchise für sich entdecken, egal wie lange die schon im Absatzmarkt erfolgreich sind, ob die viele Dinge unterschätzen, weil ich glaube, es gibt viel zu unterschätzen. Und dann wird Franchising aber echt schwierig. Also wenn ich das nicht professionell manage. Deswegen, ich habe dir erzählt, ich habe hier nach, also heute Abend bin ich mit dem Franchise-System, was genau an dem Punkt jetzt ist, zwei eigene Betriebe, zwei werden jetzt noch eröffnet, der möchte jetzt in Franchising gehen, lässt sich sogar beraten.
Ich hoffe bald in den Verband.
Beim Aufbau der Systemzentralen, ja, ich werde dafür werben. Und der ist auch auf mich zugekommen, es geht um ein veganes Burger-Konzept. Durch eine Podcast-Folge von mir ist er auf mich zugekommen, weil er auch so an dem Punkt ist, wie kann ich meine Franchise-Nehmer finanzieren. Und er war dann so überrascht, weil ich auf einmal sehr kritisch wurde und ihn hinterfragt habe, weil mich das tatsächlich immer interessiert, warum möchtest du denn ins Franchising gehen? Und hast dir das so gut überlegt, so nach dem Motto? Und das, ich merkte, dass er sichtlich irritiert ist, dass ich da so kritisch bin. Er hat dann irgendwann gefragt, so, aber du findest Franchising schon gut, oder? Ich so, ich finde Franchising super, aber Franchising funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn alle die richtige Erwartungshaltung haben und sich dessen auch, also sowohl Franchise-Geber als auch Franchise-Nehmer und sich dessen bewusst sind, wie es funktioniert, dann kann es ganz wunderbar sein. Aber wenn eine Seite nicht richtig performt, dann wird es halt echt schwierig, oder auch schon eine falsche Erwartungshaltung hat. Wenn ich den falschen, das hatten wir ja vorhin auch schon als Thema, den falschen Franchise-Nehmer auswähle, der meint, das ist für mich nur eine reine Investition, damit möchte ich richtig viel Geld verdienen, ich möchte eigentlich nicht arbeiten. Und ich bin aber in einem, ich weiß nicht, ob es so Systeme gibt, gibt es vielleicht, aber ich bin in einem System, wo es, ja, ich hatte ja auch das Beispiel von Ben gesagt, wo es darauf ankommt, dass der Franchise-Nehmer aktiv vor Ort ist, weil er muss die Entscheidung da tagtäglich treffen, schicke ich Mitarbeiter nach Hause und so weiter und so fort, dann funktioniert es halt nicht. Und dann wird der Franchise, also werden beide Seiten hochunglücklich. Es landet vor Gericht und so. Da coole Schlagzeile, auch schon wieder, mein Gott, es kommt wieder alte Opa, vor 15 Jahren stand das, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob es in der Welt war oder so, eine Schlagzeile, die mich sehr geprägt hat auch immer, aber die auch ein bisschen traurig ist, im Franchising verdienen nur Anwälte. Also liebes Grüße an die Anwälte, aber ich glaube, da kann man auch viel vermeiden einfach, dass es überhaupt so weit kommt und das sollte man auch vermeiden, weil es immer unnötig ist.
Super, das passt auch zu dem Punkt, nämlich der Franchise-Vertrag ist gut und der muss, ist wichtig, aber der gehört in die Schublade und nur wenn Stunk kommt, holt man ihn raus. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wann gibt es Stunk, wenn die Kommunikation schlecht läuft oder die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist. Und da sind wir wiederum bei dem nächsten Punkt. Bei uns zum Beispiel im Rechtsausschuss gleichen wir mal so ab. Wir haben tatsächlich einen großen Rechtsfrieden in der Franchise-Szene, aber immer auf persönlicher Ebene kommt es dann zum Stunk. Zum Beispiel bei der vorvertraglichen Aufklärungsphase, furchtbares Wort, aber umso wichtiger in der Phase, in der man sich kennenlernt, um zu sagen, ja, ich will oder ich will nicht, auf Grundlage der Informationen, die ausgetauscht werden. Wenn da Missverständnisse bei Rentabilitätsaussichten oder so vorkommen, da sind wir nämlich bei der zwischenmenschlichen Frage, nämlich Konfusion. Man hat einander vorbei kommuniziert und das führt dann dazu, dass man zu Gericht geht. Aber letzten Endes haben wir einen hohen Rechtsfrieden. Und das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, nämlich dein Besuch bei dem jungen System, was auch ins Franchising möchte und die Frage, was hast du denn gegen Franchising? Es ist natürlich wichtig und auch viel getan, wenn du so gut aufklärst als Experte im Franchising und wenn am Ende die Antwort heißt desjenigen Unternehmers, nein, ich gehe nicht, dann hast du genau das Richtige nämlich bewirkt oder bezweckt, genauso wie bei einem Ja. Aber dieses Halb funktioniert einfach nicht, weil das Nein bewahrt ihn vor ganz vielen Fehlern, nämlich diese Blauäugigkeit, dann irgendwie reinzuschlittern und dieser Verantwortung, diesem Aufwand, auch den Partnern gegenüber nicht gerecht zu werden.
Ja, ja, wie gesagt, meine Intention war da gar nicht, ihn zu einem Nein zu bringen, mach das bloß nicht, sondern ich wollte eher ein bisschen den Finger in die Wunde tippen und sagen, hast du dich auch vernünftig damit auseinandergesetzt?
Ja.
Und das wollte ich nur. Und er scheint ja mir immer noch wohlgewonnen zu sein. Deswegen lädt er mich auch heute Abend zum Essen ein. Also ich weiß gar nicht, ob ich eingeladen bin, aber wir gehen essen. Und dann schauen wir mal. Ich hätte noch ein Thema, weil wir ja hier dieses Thema Aufklärung schon haben. Was mir immer auffällt, was auch häufig unterschätzt wird, auch von beiden Seiten, sage ich mal, Franchise-Nehmer, aber vor allem auch von Franchise-Gebern, ist so das Thema Bindungselemente. Also wie schaffe ich es halt wirklich, den Franchise-Nehmer dann auch dauerhaft an mich zu binden? Ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, das wird häufig unterschätzt? Wobei man ja eigentlich sagen muss, wenn du hast gesagt, 16 Jahre ist die durchschnittliche, da muss man sagen, da müssen ja schon Bindungselemente da sein, sonst bleibe ich nicht 16 Jahre. Das ist aber wahrscheinlich jetzt wieder, ne, auf eure Systeme bezogen, ist das?
Auf unsere Systeme innerhalb des Verbandes, ganz genau, ja. Es ist eine wahnsinnig wichtige Frage und auch eine ganz entscheidende, denn ich habe es vielleicht auch schon so erwähnt, Bindekräfte, Klebstoff, was ist der Kit, was die Partnerschaft zusammenhält? Und gehen wir jetzt mal vom Franchise-Nehmer-Typus Quereinsteiger ein, das heißt wissbegierig, ich starte, ich suche den Standort, ich bin motiviert, Erfahrungen zu erhalten, diese umzusetzen. Da reden wir dann immer von der Verliebtheitsphase, in der der Franchise-Nehmer gegenüber dem Geber auftritt und alles aufsaugt, um so schnell wie möglich wirtschaftlich erfolgreich zu sein, Break-Even zu erreichen. Aber spätestens im dritten oder vierten Jahr weiß er ja vielleicht alles, wie der Hase läuft und wieso soll ich eigentlich noch die Gebühren zahlen. Und im fünften Jahr, jetzt kommen wir zur Vertragsverlängerung, warum bin ich denn noch dabei? Und umso wichtiger ist eben von Seiten des Gebers, auf Seiten des Franchise-Leistungspaketes fortwährend auch das mitzudenken und zu entwickeln. Bei jungen Systemen kann man das vielleicht mal so strategisch auf ein Blatt Papier schreiben, was alles so in Zukunft passieren soll und peu à peu an diesen Themen arbeiten. Das heißt, Weiterentwicklung von Produkten, von Service, Kundenansprache, von Marketingoptionen, eine eigene Akademie aufbauen, Stichwort attraktiver Arbeitgeber. Wenn der Engpass beim Franchise-Nehmer nämlich der ist, ich finde keine Mitarbeiter, könnte es sein, dass eben der Franchise-Geber dabei ist, eine Arbeitgebermarke aufzubauen mit entsprechenden Tools, um hier den Franchise-Nehmer auch zu unterstützen. Das heißt, der Engpass beim Nehmer am operativen, nämlich im Geschäftsbetrieb, am Absatzmarkt, wird gesehen und Hilfestellung wird gegeben. Dadurch spürt man schon die Entlastung. Warenwirtschaftssystem, Einkaufsverbund, all das sind so Punkte, die dann greifen, die dann ganz individuell runtergebrochen werden. Gleichzeitig aber auch Perspektive im System, Stichwort Multi-Unit. Schaffe ich es vom ersten Standort, du hast ja von drei Standorten bei Immergrün gesprochen, genau, schaffe ich es vielleicht dann im zweiten, dritten Jahr oder vielleicht erst im sechsten Jahr einen zweiten Standort zu bekommen. Da sind wir wieder bei dem Punkt zweiter Standort, Finanzierung. Da suche ich mir dann wieder einen Thorsten, der mir dann bei der Finanzierung hilft. Aber die Finanzierung läuft eben so gut, weil ich Teil des Netzwerks, nämlich meiner Marke ist, die wiederum Mitglied im Deutschen Franchise-Verband ist. Das sind genau diese Bindekräfte, die wirklich auf jeden Franchise-Nehmer-Zyklus zurechtgeschnitten werden. Und da geht es viel um Kommunikation, Akzeptanz. Und das beste Beispiel ist die Corona-Zeit, nämlich die Pandemie. Da haben erstmal die Franchise-Nehmer so richtig gemerkt, wie wichtig es ist, einen starken Partner im Hintergrund zu haben, bei Überbrückungshilfen, Soforthilfen, Kurzarbeitergeld. Der Franchise-Nehmer war in einem Fitnessstudio dabei, die Kunden abzutelefonieren, bleibt Mitglied und gleichzeitig wurde im Hintergrund geschaut, dass eben die Überbrückungshilfen auch gezahlt und beantragt werden. Und das ist genau das, diese Arbeitsteilung, die der Franchise-Nehmer auch in guter Kommunikation auch jedes Tag zu spüren bekommen hat und soll im besten Falle. Deswegen Klebstoff ist das A und O, um diese 16 Jahre überhaupt und darüber hinaus zu erreichen.
Ja, das ist ein schönes Thema, was du gerade angesprochen hast. An der Corona-Pandemie hat man das ja echt gemerkt. Also A hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, was jetzt mal Franchise-Geber angeht. Aber man hat auch gemerkt, wie stark da so eine Gemeinschaft sein kann, wie erfolgreich das auch sein kann. Also bei allen Systemen, die ich betreue, ich würde jetzt mal sagen, ich betreue auch die guten Systeme, da hat man das gemerkt, also im Vergleich, ich bin ja auch nicht nur auf Franchise oder im Franchise in der Finanzierung tätig, sondern unterstütze auch sogenannte Individualgründer und hat er schon gesagt, viel in der Gastronomie auch und der Individualgastronom hatte deutlich hart zu kämpfen. Und es ist ja auch immer sehr stark durch die Presse gegangen, ne, wie hart die Gastronomie getroffen ist. Die ist natürlich hart getroffen gewesen, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber im Verhältnis dazu sind die systemgastronomischen Konzepte im Franchising verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen. Und ich kenne einige Konzepte, die sogar jetzt deutlich besser sind als vor der Pandemie, weil sie auch die Pandemie dazu genutzt haben, am Geschäftsmodell zu arbeiten, also jetzt im Absatzmarkt zu arbeiten, weil oftmals sind Krisen ja auch eine Herausforderung, setzen Gedanken, ne, in Gang. Man hat die Zeit, sich um Dinge zu kümmern, um Digitalisierung, vielleicht doch über das Lieferkonzept nachzudenken und so. Und das geht halt nur, wenn ich diese Arbeitsteilung habe im Franchise-System. Ich als Individualgastronom kann nicht vom Mindset her von der Krise betroffen sein und soll auf einmal Lieferkonzepten alles umsetzen und die ganzen Zuschüsse, die es ja dann gab. Also muss man sagen, Regierung wurde ja oft gebeutelt, so, aber vom Grundsatz her gab es schon sehr, sehr gute Programme. Es sind einige Gruppen echt hinten runtergefallen, muss man sagen, die gerade neu angefangen haben. Ich hatte ja gesagt, ich bin nicht so, ne, die politische Prozess und so, da würde ich dran verzweifeln, weil man so wenig bewegen kann. Die Pandemie war der Auslöser, dass ich zum ersten und bisher einzigen Mal in meinem Leben einen Politiker angeschrieben habe, weil, ich weiß schon gar nicht mehr, wen von beiden ich angeschrieben habe, aber egal, da ging es um diese Bazooka und so weiter und wir helfen allen und so weiter und so fort. Und ich merkte irgendwie, hey, aber diejenigen, die jetzt gerade gegründet haben, die werden alle nicht erfasst von euren Hilfen. Ja. Und habe dann eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, da müsst ihr wirklich nachbessern, und war wieder hochgradig frustriert, weil ich nur so ein Standardding zurückbekomme. Vielen Dank für Ihre E-Mail, so nach dem Motto. Aber vom Grundsatz her wurde schon gute und relativ schnell da Unterstützung gewährleistet oder geboten von der Regierung. Aber Franchise-Geber haben echt sehr, sehr gut ihre Franchise-Nehmer da unterstützt. Das muss man einfach an der Stelle mal sagen.
Also zwei kurze Gedanken auch dazu und vollkommene Zustimmung. Der erste Punkt, Politik. Das war so ein Thema, zum Beispiel, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, was ist mit denen, die gerade gründen. Das andere Thema war zum Beispiel dann auch Kurzarbeitergeld. Wer ist davon erfasst, wenn jetzt jemand nur 20 Stunden arbeitet oder 450-Euro Job und auf einmal die Rückzahlungen erfolgten oder quasi die Abwicklung und auf einmal gesagt wurde, ja, aber bei einem Gastrobetrieb, wo keine Vollzeitkräfte da sind, müsst ihr das zurückhalten. Das heißt, wir als Verband waren da auch stark in der Kommunikation, um der Politik zu erklären, wie Franchising funktioniert in Richtung Pandemie, wie Systeme damit umgegangen sind, nämlich Geschäftsmodelle anpassen. Beste Beispiel eben auch, und da gibt's ganz viele Praxisbeispiele, von einem rein stationären Gastrokonzept mit einem jetzt sehr, sehr hohen Delivery-Anteil. Also in kürzester Zeit das Ganze digitalisiert und außer Hausgeschäft bedient. Genauso aber auch im Fitnessbereich eben Online-Kurse auf innerhalb von 14 Tagen ein Filmstudio aufgebaut. Mrs. Borty ist ein wunderbares Beispiel, um dann eben die quasi sehr enge Mitgliederbindung dann eben auch vor der Kamera auch weiterhin im Lockdown zu motivieren, sich körperlich zu betätigen. Genauso auch eine Schülerhilfe, Studienkreis, Abakus-Nachhilfe, die noch beim Pädagogen, beim Nachhilfelehrer, Lehrerin eben noch gemeinsam saßen die Woche im 1. März 2020 und zwei Wochen später schon komplett professionalisiert digitale Lernstunden abzuhalten. Und da gibt es so viele schöne Geschichten, die die Bindekräften einfach nochmal dick und fett unterstrichen haben und das eben auch von den Partnern wahrgenommen und auch sehr honoriert wurde.
Ja, das ist, glaube ich, echt wichtig, das auch Gründungs- oder Franchise-Interessierten klar zu machen, weil viele zielen ja immer so drauf ab, ja, dann kriege ich eine starke Marke und so weiter. Das wird ja immer gerne auch so propagiert, sage ich jetzt mal, ne, dass das so ein Riesenvorteil im Franchising ist. Das stimmt natürlich auch auf etablierte Franchise-Systeme. Wie soll denn ein junges Franchise-System, was vielleicht auch noch nicht lange im Absatzmarkt ist, da jetzt eine starke Marke haben? Da müssen es ja andere Bindungselemente sein. Und da, finde ich, gehören diese Erfolgsgeschichten einfach dazu, die erzählt werden müssen. Weil das ist, glaube ich, nicht jedem so klar.
Ja.
Es wird immer sehr viel so auf Hard Facts irgendwie geguckt, Marke, bla 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 und
am
so.
Das sind die Geschichten, ganz ja. Genau.
Ja, sehr schön. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien immer in diesem Podcast. Eine Kategorie nennt sich Freestyle. Da geht es drum, ich nenne dir einfach zwei, drei, vier, muss ich mal gucken, Begriffe, Halbsätze, Sätze und du sagst einfach mal deine Meinung dazu, das, was dir spontan dazu einfällt.
Kurz und knapp?
Kurz und wie du also, magst, eigentlich kurz und knapp okay. Gedacht, aber...
Aber völlig frei,
völlig, in alle Richtungen. Völlig frei. Die Kategorie danach nennt sich Props, erkläre ich dann. Einmal, wie würdest du das Thema unternehmerische Freiheit definieren? Oder was ist unternehmerische Freiheit für dich?
Eigenverantwortung, sich dem eigenen, sag mal, beruflichen Schicksal in der Form stellen, dass ich für mich, der Umwelt, mein Personal in Zukunft eigenverantwortlich stelle, für sie eben auch diese Verantwortung sehe, wahrnehme und gleichzeitig eben auch hier auf eine ganz andere Art und Weise gefordert werde als in einem klassischen Angestelltenverhältnis, das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, unternehmerische Freiheit, heißt eben auch Rechtssicherheit in einer sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie hier haben. Das heißt Planbarkeit, auch bereit sein, ein Risiko einzugehen. Und das geht einfach nur mit, sagen wir mal, politischen und rechtlich stabilen Verhältnissen, um diese Freiheit auch ausleben zu können.
Ja, glaubst oder vertrittst du die These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Also ich glaube, Glück gehört dazu, das würde ich schon sagen. Aber Glück ist natürlich auch ein großes Wort, um das jetzt mal so zu formulieren. Glück bedeutet zum Beispiel auch von der Persönlichkeitsstruktur auch bereit zu sein, dieses Risiko und auch dieser Belastung und auch schlaflose Nächte einzugehen. Das heißt, welche Voraussetzungen bringe ich mit? Und das würde ich auch darunter, das kann man nicht ändern. Entweder man ist so oder man ist nicht so. Und das würde ich da auch drunter fassen. Wenn man diese Voraussetzung mitbringt, das heißt, ich will in dieses Risiko gehen und eigenverantwortlich tätig werden, dann hängt das natürlich auch von äußeren Faktoren ab. Da spricht natürlich auch Glück dazu, zählt dazu, wenn zum Beispiel Lieferketten einbrechen oder eine Inflation oder die Zinsen steigen. Das ist natürlich auch ein Faktor. Aber letzten Endes hat es ganz viel mit Fleiß, Biss, dahinterher sein zu tun. Und das kann man natürlich schon im Sinne des eigenen Schicksals beeinflussen, dann auch selber gestalten und in die Hand nehmen. Aber die äußeren Faktoren sind nicht wegzudenken.
Okay, ganz gute Überleitung mit den Voraussetzungen, die du genannt hast. Das ist immer so ein bisschen nervige Frage, auch für mich immer, also wenn ich so gefragt werde, wenn man sich reduzieren muss auf einen Punkt. Also Mindset ist ja immer so ein geflügeltes Wort zur Zeit, aber was ist deiner Meinung nach, wenn du dich jetzt auf eine festlegen musst, die wichtigste Unternehmereigenschaft?
Also wirklich nur ein Substantiv, nur eine Begrifflichkeit. Mir fallen jetzt so 3, 4 ein, ich selektiere
dann,
jetzt
dann nehmen wir 3, 4.
Also dann fange ich mal an. Also Risikobereitschaft ist ein so ein Wort. Verantwortung ist auch ein anderes Wort für sich und die Umwelt. Das ist entscheidend. Weitsicht würde ich auch ganz klar als ein wesentliches Element sehen. Nämlich Weitsicht heißt, das eigene Geschäftsmodell auch nicht nur jetzt in dem Moment, sondern immer weiter zu denken und immer wieder zu hinterfragen. Und Selbstkritik, das würde ich an oberster Stelle hinziehen. Nämlich Selbstzweifel können ein wunderbarer Antrieb sein, sich zu hinterfragen und damit eben auch Fehler zu vermeiden. Deswegen habe ich jetzt laut gedacht und ich würde mich auf den Begriff Selbstzweifel beschränken wollen.
Ja,
und im positiven Sinne,
ja, aber absolut,
im
ja.
positiven Sinne.
Ja, finde ich auch mega wichtig. Da möchte ich nochmal auf dieses Rollenverständnis zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sprechen zu kommen, ganz kurz nur an der Stelle nochmal, weil ich erlebe es sehr häufig, dass jetzt gerade, wenn es dann irgendwie irgendwas nicht so funktioniert, jetzt mal in der Beziehung zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber, dass da beide Seiten auch wirklich mal sich selber hinterfragen müssen, habe ich da jetzt nicht was vielleicht auch zu beigetragen? Und ich erlebe es auch ganz häufig, dass auch Franchise-Nehmer das viel zu selten tun, sich dann selber zu hinterfragen. Und das haben wir ganz am Anfang schon gesagt, die sind selber Unternehmer, sie sind selber verantwortlich dafür, wie sie ihren Betrieb führen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, es machen sich nicht einige, sind wahrscheinlich auch die wenigsten, aber die machen sich dann zu einfach, dass die dann die Schuld immer nur bei den Franchise-Gebern suchen. Es gibt auch die Franchise-Geber, die sofort immer nur sagen, ja, ist Franchise-Geber.
Geht in beide Richtungen, ja.
Also von daher ist das sehr schön, diese Selbstreflexion und Selbstzweifel, sich da selber zu hinterfragen, mega wichtig. Die letzte Kategorie nennt sich Props. Wir haben schon sehr viele Props gegeben an verschiedene Menschen da draußen. Die waren auch alle vom Herzen und ernst gemeint. Jetzt geht's drum. Einmal, hast du einen bestimmten Songtitel oder ein bestimmtes Lied, was dich motiviert, wenn du vielleicht mal nicht so gut drauf bist?
Netterweise hast du mir diese beiden jetzt folgenden Kategorien ja schon mal so im Vorhinein mitgegeben.
Ja, das ist das Einzige, was ich immer vorgebe.
Ganz genau. Oder mitgebe. Und du hast da das Adjektiv benutzt, inspiriert.
Oder inspiriert, ja, kannst du auch nehmen.
Genau, aber inspiriert. Und da habe ich gedacht, inspiriert, dein Intro jetzt gerade würde vielleicht ein bisschen mehr passen, weil inspiriert ist so ein großes Wort.
Ja.
Und vielleicht hört sich das jetzt ein wenig nüchtern an, aber ich würde das jetzt bei der Kategorie Buch oder jetzt das nächste, was jetzt auch kommt, Nee, das war jetzt Song oder Buch als erstes?
Jetzt erst Song.
Jetzt habe ich jetzt alles vermischt, jetzt habe ich schon vorgegriffen. Nein, aber jetzt bei Song kann es eine Gefühlslage auslösen, die schön ist. Und jetzt rede ich hier um heißen Brei. Bei mir ist es tatsächlich so, ich mag gerne 20er-Jahre-Musik, ich mag gerne 30er-Jahre-Musik, ich mag aber genauso auch gerne Austropop. Und was ich zum Beispiel gerne höre, und da lege ich mich jetzt mal fest, ist tatsächlich auch Max Rabe. Und heute ist ein schöner Tag, um glücklich zu sein. Das ist eine unglaubliche Motivation, in den Tag zu starten tatsächlich. Weil das ist eine Motivation, dann auch mit einer gewissen Gelassenheit sich den Herausforderungen des anstehenden Tages zu stellen. Und da verbinde ich ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil genauso gut kann ich das auch im Urlaub hören und genauso im Berufsalltag. Und es gibt so die Leichtigkeit des Seins mit, um das jetzt mal so runterzubrechen.
Sehr schön. Ich kenne von Max Rabe nur, ich finde den cool auf jeden Fall. Ich habe den kennengelernt, weil, ob du es weißt oder nicht weißt, ich habe ja einen relativ starken Hip-Hop-Bezug, also auch mit diesem Podcast. Und er hat einen Song zusammen mit Samy Deluxe, das ist so ein deutscher Hip-Hop-Künstler. Und die haben den live performt, das ist sensationell. Ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt, aber...
Ich habe den auch schon gehört. Ich weiß auch jetzt aber nicht mehr genau, wie das Lied heißt, weil es ist, glaube ich, ein Max Rabe-Lied, aber interpretiert.
Das machen die zusammen, genau. Haben die zusammen mit irgendeinem Orchester. Ich glaube sogar hier in Berlin irgendwo ist das performt. Also sehr schön. Genau, und das zweite, hast du ja schon gesagt, ein Buch, was dich, da wolltest du inspiriert oder motiviert haben?
Nee, da habe ich so ein bisschen auch dann gedacht, was kann ich so jetzt auch in diese Runde jetzt reingeben, weil wir reden ja über Unternehmertum und tatsächlich, ich lese unglaublich gerne Sachbücher. Also das ist jetzt nicht unbedingt inspirierend, aber ich bin da wissbegierig, historische Bücher, vielleicht auch Biografien. Aber was ich wirklich auch dann manchmal gerne lese, ist, und auch da in unterschiedlichen Facetten, nämlich, wir reden ja viel über Kommunikation hier im Podcast, wir kommunizieren. Wenn wir aneinander vorbeireden und überhaupt nichts mehr verstehen, ist es eine Konfusion. Und das Buch, Wie wirklich ist die Wirklichkeit, nämlich Adressat und Empfänger von Paul Watzlawick, ein Psychotherapeut, Philosoph, ein Tausendsasser durch und durch, der zum Beispiel auch Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben hat, auch polarisierend, gar keine Frage, aber seine Gedankengänge, die er Jahrzehnte zurückliegend geschrieben hat und immer noch heute so wertvoll sind. Und bei dem Buch Wie wirklich ist die Wirklichkeit geht es eben darum, wie Kommunikation wahrgenommen wird vom Sender und Empfänger und auf welchen Ebenen, subjektiv, objektiv, man sich begegnet und wie schnell es passieren kann, dass man völlig aneinander vorbei spricht und sich unterhält. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend, um es jetzt mal so zu sagen, um zu verstehen, wie menschliche Kommunikation funktioniert.
Ja, das habe ich sogar gelesen, das Buch mal. Mhm. Ich weiß nicht, habe ich es in der Schule gelesen? Ich glaube, ich habe es nicht in der Schule gelesen. Ich habe mich eine Zeit lang, ich wollte Psychologie studieren irgendwann, habe ich mir in den Kopf gesetzt. Und ich habe mich, ist auch schon wieder, mein Gott, wieder alte Opa, wieder 15 Jahre her, auch sehr stark mit so Kommunikationsliteratur auseinandergesetzt. Und ich bin genau über Eric Byrne, das fand ich so cool, das Buch, Spiele der Erwachsenen. Mhm. Kennst du das? Da geht es ja auch um
also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kenne es, genau.
Und ich glaube, da habe ich mir dann geguckt, worauf er sich bezieht. Und er hatte sich da auf Paul Watzlawick auch bezogen.
Ja.
Und in dem Zusammenhang habe ich das irgendwie gelesen. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Buchempfehlung. Ja, damit vielen Dank. Sind wir am Ende.
Danke dir, Thorsten. Hat super Fest. Viel Spaß gemacht. Und
ja, vielleicht setzen wir es nochmal fort zu anderen Themen dann.
Jederzeit, immer wieder gern.
Super, alles klar. Dann viel
Guten
Spaß.
Start
Bis bald.
Ins ciao, ciao. Jahr. Tschüss.
Ich bin mir sicher, ihr konntet euch jede Menge wertvolle Informationen aus dem Real Talk mit Jan herausziehen. Vor allem, wenn ihr im Kontext der Franchise-Branche gründen wollt oder vielleicht auch schon unternehmerisch tätig seid, egal ob auf Franchise-Geber- oder auf Franchise-Nehmer-Seite. Und ich hatte ja schon im Intro angekündigt, dass ich noch eine kurze, für mich im ersten Moment sehr skurrile Situation erzählen möchte. Und zwar war es so, dass ich hatte ja schon im Intro zu dem Real Talk gesagt, dass ich erst ein bisschen Bedenken hatte gegenüber oder Vorbehalte, total unbegründet auch gegenüber dem Deutschen Franchise-Verband, alte Glaubenssätze und so weiter und so fort. Also mit diesen bin ich auch immer noch so ein bisschen zu dem Gespräch gefahren, wo ich da dann schon assoziierter Experte war und im Vorfeld ja auch schon mal mit Jan telefoniert hatte und gezoomt hatte, meine ich. Und auf jeden Fall kam dahin, wurde auch total herzlich aufgenommen. Wir haben auch vor der Aufnahme schon gequatscht, dann diese Podcast-Aufnahme gemacht, die ihr gehört habt, auch völlig ungeschnitten. Also das Gespräch hat genau so stattgefunden, wurde nichts rausgeschnitten. Und dann haben wir im Nachgang noch gequatscht. Und ich denke, man hat ja auch den Real Talk angehört. Wir haben uns einfach sehr, sehr gut verstanden und verstehen uns immer noch sehr gut. Und dann meinte Jan in der Euphorie, hey, das ist ja alles so cool und mit dem Podcast und ja, du gehörst eigentlich auf eine Bühne. Dann fühlt man sich natürlich erstmal geschmeichelt, weil das hört man ja gerne, hey, man gehört auf eine Bühne. Ich habe mir gedacht, ja, weiß ich, nein, Spaß. Hab mir gedacht, ja, cool. Danke, dass du das so siehst. Und dann meinte er, ja, eigentlich wäre ja hier die Franchise Fuck Up Night genau das Richtige für dich, um da einen Vortrag zu halten. Und dann habe ich erst so überlegt, hä? Okay, ist das jetzt ein Kompliment, wenn man auf der Stage der Fuck-Up-Night eine Rede halten kann? Und habe ich irgendwie in den Vorgesprächen oder im Real Talk selber, also in der Podcast-Aufnahme, vieles irgendwie über Fuck-Ups gesprochen? Dann war ich so ein bisschen hin und her, ob das jetzt nett ist oder nicht nett ist. Ich meine, klar, natürlich ist es nett, wenn man da auf so eine Bühne eingeladen wird. Und als dann die Idee im Raum stand und so wie es ja auch umgesetzt wird, dass das Ganze zusammen mit Marc Twiehoff erfolgt. Also ich halte einen gemeinsamen Vortrag mit Marc Twiehoff von Immergrün. Da war mir klar, okay, da geben mir auf jeden Fall auch nicht die Themen aus, wenn es um Immergrün und meine eigene Erfahrung als Franchise-Nehmer bei Immergrün geht. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, da werden wir coole Themen haben und Marc und ich, wir haben den Vortrag jetzt noch nicht irgendwie uns da groß drauf vorbereitet, sondern mal grob abgestimmt, worum es geht. Und ich denke, was wir machen, kann ganz spannend sein dann so auf der Bühne und zwar, weil wir ja dann sozusagen einmal Franchise-Geber sind in Person von Marc Twiehoff und ich einmal als Franchise-Nehmer, dass man mal schaut, was war da ein gemeinsamer großer Fuck-up so im System und wie bewertet man das aus Sicht eines Franchise-Nehmers und aus Sicht eines Franchise-Gebers, was waren da so für Erwartungshaltungen und so weiter und so fort. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Kommt am 26.04. nach Berlin, dann findet nämlich die Fuck-up-Night vom Deutschen Franchise-Verband statt, wobei es ist, glaube ich, irgendwie ausverkauft und nur Members oder so weiter vorenthalten, dorthin zu kommen. Ich habe mir im Zuge dessen überlegt, ich werde in der nächsten Podcast-Folge, also nächsten Freitag, eine Folge machen zum Thema Fuck-ups, die mich jetzt betreffen. Vielleicht kann ich auch Marc Twiehoff gewinnen, muss mal gucken, ob wir das hinkriegen mit einer Aufnahme, dass wir einen Teil von unserer Fuck-ups erzählen, die wir auf der Fuck-up-Night präsentieren. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird es in der nächsten Folge eine Fuck-up-Folge geben, wo ich meine Fuck-ups oder einen Teil meiner Fuck-ups aus, ihr habt es vielleicht jetzt ausgerechnet, 14 Jahre Selbstständigkeit, 15 Jahre fast Selbstständigkeit, berichte. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie die Hängematte und der Regenschirm aus der Kommunikation vom Deutschen Franchise-Verband. Ihr wisst Bescheid. Und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Und bis dahin hoffe ich, dass ich alle Akteure der Franchise-Branche am 26. oder 27.04. in Berlin sehe, auf der Franchise-Tagung, auf der Fuck-Up-Night. Bis dahin kommt gut durch die Zeit. Macht's gut. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.